Willkommen zum Christoph Hess Podcast. In diesem Podcast taucht Christoph Hess tief in die Werdegänge unterschiedlichster Pferdemenschen ein und spricht mit ihnen über den emotionalen Wert, den Pferde in ihrem Leben haben. Ob Reiter, Influencer, Tierärzte oder andere Persönlichkeiten der Pferdewelt. Gemeinsam beleuchten wir, wie wir für die Akzeptanz unseres Sports sorgen und unsere Reiterwelt positiv gestalten können.
Ich begrüße Andrés Kabayer. Vielen herzlichen Dank, dass wir uns hier in Münster treffen.
Hallo lieber Christoph Hess, danke für die Einladung.
Der Agravis Cup in Münster, eine Traditionsveranstaltung. Seit 100 Jahren gibt es in Münster Reitturniere um diese Jahreszeit im Januar. Und Andrés Kabayer ist ein Mensch, der wie viele hier in der Gegend mit Pferden aufgewachsen ist. Und so kann man sagen, Pferde sind Teil ihrer Familiengeschichte. Alle fünf Geschwister oder genau gesagt fast alle reiten. Bereits die Mutter, der Großvater saßen im Sattel. Und bis heute spielt der nationale und zum Teil sogar der internationale Reitsport Disziplin Vielseitigkeit und Springen bis zur schweren Klasse in der Familie Bayer, Andrés Kabayer, eine Rolle. Die Nichte ist sogar deutsche Meisterin in der Vielseitigkeit. Gratulation. Und die Liebe zum Thema Pferd verbindet wirklich Generationen. Anushka ist selbst Vielseitigkeitsreiterin. Sie ist ausgebildete Trainerin und hat ja eigentlich in ihrer zweiten Lebensphase, muss man sagen, dadurch, dass sie einen schwerstbehinderten Sohn hat, die Reiterei ganz neu für sich entdeckt und eben auch Ideen entwickelt, wie man in so einer Situation die Faszination Pferdesport auf einen Menschen übertragen kann, der eben nicht das Glück hat, einen gesunden Körper zu haben und trotzdem vom Pferd fasziniert ist. Und ich würde gerne mit ihr dieses Thema ansprechen und gerne mit ihr darüber sprechen, weil sie einmal Journalistin ist, sie hat sich mit Marketing beschäftigt und sie hat sehr früh erkannt, wir müssen einen Verein gründen, wir müssen etwas tun, damit wir Menschen mit Behinderung ja ein besseres Leben ermöglichen. Und das bessere Leben beginnt mit dem Kontakt mit dem Pferd. Ist das so richtig zusammengefasst?
Würde ich sagen, ja, das ist auf jeden Fall meine persönliche Erfahrung, die ich mit meinem Sohn und dem Pferd gemacht habe, schon seit vielen Jahren ja jetzt. Mein Sohn Clemens ist jetzt 23 und damals, als er geboren wurde, war das ja noch nicht der Plan, was daraus zu machen wie ein Verein. Das war ja einfach dann unser Leben. Also ich habe dann auch natürlich selbst nicht mehr so intensiv geritten, weil es die Zeit gar nicht mehr hergegeben hat. Aber wir hatten ein Pony zu Hause, ein kleines Welsh Pony und da habe ich meinen Sohn damals dann schon draufgelegt, als er 3-4 Monate alt war. Also als er auf die Welt kam, war er spastisch gelähmt. Er konnte eigentlich gar nichts von sich bewegen. Und auch seine Atmung war unheimlich schwer. Und und ich habe einfach gemerkt, als wir dann endlich nach Hause durften, nach einem langen Krankenhausaufenthalt, dass es nicht nur meinem Sohn gut tat, sondern gleichenfalls auch mir.
Und wie war denn dein Leben, bevor du schwanger wurdest, bevor du deinen Sohn Clemens bekommen hast?
Ich hatte ja schon eine dann 3,5-jährige Tochter. Und ich war ja ganz anders ausgerichtet natürlich als heute. Oder als ich dann eben, also es gibt eigentlich so zwei Leben von mir. Mhm. Einmal vor Clemens und einmal mit Clemens. Mhm. Das ist eigentlich so ganz interessant, wie sich das so auch nicht wirklich abspaltet, aber es ist einfach eine ganz klare Differenz dazwischen. Also ich hatte auch eine ganz andere Sichtweise auf das Leben, also gar nicht so bewusst wie heute. Ich habe einfach so in dem Tag auch ein bisschen gelebt oder in das Leben gelebt. Ja, ich hatte ganz andere Ziele, wollte noch mehr in den Journalismus gehen. Bin ich ja jetzt auf einem anderen Wege. Ich habe ja auch meinen eigenen Podcast inzwischen. Also ich beschäftige mich unheimlich intensiv mit dem Thema Inklusion und auch, ja, wie das Pferd auf uns Menschen wirkt.
Darf ich noch einmal, ehe wir auf dein aktuelles Leben eingehen und auf die Dinge, die vor dir liegen, noch einmal so einen halben Schritt zurückgehen? Du hast eine 3,5-jährige Tochter gehabt, du warst in Richtung Journalismus unterwegs und warst sogar als Journalistin tätig. Was wäre die Perspektive gewesen? Was war das? Was war dein Ziel?
Also mein Ziel war damals, dass ich zu Reuters, ich wollte unbedingt zu Reuters gehen oder zu Bloomberg. Ich fand das hochinteressant. Dieser wirklich hautnahe Journalismus, der hat mich immer unheimlich interessiert. Aber dann kam es eben nicht dazu. Und ich habe Politikwissenschaften studiert, auch mit dem Ziel, in dem Journalismus zu arbeiten. Damals mit meiner Tochter. Und das ging auch alles ganz gut. Und das war eben meine Perspektive, mein Traum.
Und dann kam der Bruch. Und du musstest eine ganz neue Lebensperspektive für dich entwickeln, eben um das Leben für Clemens erträglich zu machen und ihm mit seiner doch deutlichen Behinderung Perspektiven zu bieten. Wie hast du das auch emotional gemeistert?
Rückblickend war es wirklich nicht so einfach. Die ersten Jahre ging es mir schon sehr schlecht, muss ich sagen. Es war alles so upside down, mein Leben. Aber meine Familie hat mich sehr unterstützt, tut sie auch heute noch. Ich habe meinen eigenen Weg damit gefunden und ich glaube, der Schlüssel war auch irgendwann zu sagen, ich akzeptiere es, wie es ist. Also wie gesagt, die ersten Jahre war ich auch ganz vielen Krankenhäusern. Es gab keine Diagnose für Clemens. Das heißt, wir mussten eigentlich, oder ich wollte natürlich auch herausfinden, was er hat und ob man ihm nicht doch noch mit einer Operation oder mit Medikamenten helfen kann. Das war im Prinzip schon auch ja, sehr anstrengend, sehr ermüdend.
Wie ist dir denn geholfen worden? Denn ich meine, das eine ist die ganz große Herausforderung, das behinderte Kind, das Kind mit dieser extremen Behinderung. Aber wie geht die Mutter damit um und welche Menschen sind außer der Familie, die dich irgendwie getragen hat, dich unterstützt hat, aber gab es darüber hinaus noch etwas?
Ja, das war definitiv damals unser Pony. Ich hatte eine New Forest Ponystute, die war, ich glaube, 5-jährig. Die habe ich dann bekommen und ausgebildet. Ich habe von Anfang an gemerkt, dass dieses Pferd sehr unerschrocken war, sodass ich meine Kinder dann auch relativ schnell erst meine Tochter mit draufgenommen habe und dann irgendwann auch meinen Sohn, als er dann sitzen konnte. Aber es hat mir auch unheimlich viel Kraft gegeben. Also wenn du fragst, was hat mir am meisten geholfen, würde ich sagen, das Pferd.
Und gab es auch, ich will mal ganz noch direkt fragen, aufs Pferd kommen wir sicher gleich nochmal, weil das ja unser primäres Thema auch hier in meinem Podcast ist, psychologische Hilfe. Gab es sowas für dich oder hast du da doch am Ende durch das Leben, durch das, was du einfach machen musstest, ich erbrauchte ja die 24/7 Hilfe als Mutter, warst du wirklich 7 days a week von morgens bis abends und nachts gefordert. Das hast du mit dir selber ausgemacht oder gibt es da eine Selbsthilfegruppe oder gibt es psychologische Anlaufstellen oder Ärzte, die da einer Mutter in einer solchen Situation zur Verfügung stehen?
Damals nicht. Tatsächlich war es so im Krankenhaus, dass ich mich zurückentsinne jetzt, dass eine Ärztin mal zu mir sagte, das Leben mit einem neugeborenen Kind, was jetzt schwerst behindert ist, wird ein ganz anderes sein. Stellen Sie sich drauf ein. Es kann Ihnen aber auch passieren, dass Ihr gesundes Kind verunfallt. Also es geht vielen so, dass nicht immer alles glatt geht. Das hat nicht wirklich geholfen, muss ich sagen. Also ich finde, es ist ja jetzt auch nur 23, 24 Jahre bald her. Ich glaube, es hat sich viel mehr da getan in dem Bewusstsein auch der Ärzte, in der Nachversorgung, der Familien zu Hause. Ja, man geht nach Hause und ist dann ja erstmal auf sich gestellt. Finde ich auch heute noch nicht so einfach. Also Clemens ist jetzt mit der Schule fertig gewesen und arbeitet, ist in so einer Werkstatt und ist da auch nicht wirklich erfüllt. Und ich merke, wenn ich nicht als Mutter da bin, von außen kommt sehr wenig Unterstützung.
Anuschka, was gibst du Menschen mit, aufgrund deiner Erfahrung, die ja jetzt schon fast ein Vierteljahrhundert alt ist?
Oder muss ich eigentlich mal nachdenken und überlegen? Also das Feedback, was ich so erhalte, ist, dass ich vielen offensichtlich Mut mache, dass das Leben eben nicht vorbei ist mit einem schwerbehinderten Kind, sondern dass es anders weitergeht und auch anders weitergehen kann. Es kann. Es gibt Wege. Und das Feedback, was ich auch noch bekomme, ist irgendwie meine positive Ausstrahlung wohl darauf. Also der Schlüssel dazu ist, glaube ich, wirklich das Annehmen des Schicksals und damit dann umzugehen.
Und das würdest du auch sagen, das ist das, was du gelernt hast. Denn ich meine, aus allen Lebenssituationen lernt man etwas, oft ja besonders viel aus den eher schwierigen Situationen heraus. Aber wenn du das mit einem Satz, mit einem Gedanken zusammenfassen würdest, was ist der entscheidende Kern, den du jetzt für dich, für dein eigenes Leben gelernt hast?
Ja, das ist die Akzeptanz, wie gesagt. Das ist auch nicht als Schicksal ist. Es ist eben, wie mein Leben so entstanden ist oder auch das meines Sohnes. Ja. Und es ist die Liebe. Ich würde sagen, die Liebe zu meinem Sohn und auch die Liebe, die uns trägt, ob es nun die Familie ist, die Freunde, aber eben auch zum Pferd. Es ist auf ganz vielen verschiedenen Ebenen, hat es eine andere Wertigkeit bekommen, das Leben.
Kannst du dir ein Leben ohne Clemens vorstellen?
Nein, will ich jetzt gerade auch gar nicht. Also was ich mir vorstellen kann, dass er immer mehr so ein bisschen seinen eigenen Weg auch gehen darf. Er lebt ja bei mir zu Hause. Er darf auch mal woanders übernachten. Er darf auch in die Kurzzeitpflege immer mehr. Aber wahrscheinlich bin ich da noch ein bisschen zu glücklich. Er ist sehr viel bei mir.
Das Pony, das Pferd.
Ja.
Das war die Konstante in eurem Leben?
Ja. Ja.
Es war immer deine Konstante in deinem Leben. Ja, wenn man so will, schon zwei Generationen vorher. Großvater, Mutter, die Geschwister, Nichten und so weiter. Alle Thema Pferd. Insofern habt ihr immer Gesprächsthemen gehabt, auch wenn ihr vielleicht nicht immer zusammen im Sattel unterwegs wart. Aber wie hat sich diese konstante Pferd verändert? Deine Tochter damals 3,5-jährig. Dein behinderter Sohn, dann der jüngere Bruder, auf einmal hat das Pferd eine neue Bedeutung bekommen. Welche hat es heute?
Heute hat es ganz vielschichtig. Also zum einen natürlich in der Therapie, so dass es emotional sehr hilft und auch körperlich für Clemens. Mir aber auch. Meine Tochter geht ja inzwischen ganz ihren eigenen Weg. Sie ist auch immer noch begeisterte Springreiterin und züchtet auch im kleinen Rahmen. Aber ich würde sagen, das Pferd hat ganz unterschiedliche Ebenen bei uns. Also ich habe jetzt auch wieder ein bisschen angefangen mit dem Springreiten und Vielseitigkeit. Das in ganz sportlicher Sicht zu sehen, hilft mir auch, Ziele zu haben, mich auf das zu fokussieren, zum Training zu fahren. Auch da ist das Pferd irgendwo therapeutisch für mich, aber in Verbundenheit mit dem Sport, in Verbindung mit dem Sport. Für Clemens ist es einfach raus aus der Leistung, ja, aus dem Leistungssport. Das ist einfach das Sein. Clemens darf einfach sein und das Pferd darf auch einfach sein und muss nichts erfüllen in dem Sinne. Das tut es durch ihre wunderbare Natur.
Der Clemens, wenn der mit dir zum Reiten geht, beschreib mal seine Persönlichkeit. Kommt der mit großen, lachenden Augen dahin? Ist das für ihn das Highlight des Tages, das Highlight der Woche? Wenn du sagst, wir gehen zum Reiten, ein Strahlen in seinem Gesicht. Wie hat man sich das vorzustellen?
Es ist ganz unterschiedlich. Ich hatte mal eine Therapeutin, die kam dann zu uns in den Stall nach Hause, regelmäßig, sagen wir mal dienstags um 4:30. Das heißt, es war für ihn ein weiterer Termin, ein Therapietermin. Und das wollte er nicht. Da hat er sich gegen gewehrt. Und da habe ich gemerkt, das Reiten muss einfach fließen bei uns in dem Alltag. Weil er hat Physiotherapie, er hat Ergotherapie, er hat Logopädie. Wenn ich das Reiten noch als Therapieform, für Clemens zumindest, so terminiere, wehrt er sich dagegen. Wenn ich es aber locker gestalte und sage, komm, wir gehen reiten, also schon mit dem Vorhaben, dann freut er sich auch. Und ich merke, dass er eine Verbindung hat zum Pferd. Das ist eine Bereicherung für ihn auf jeden Fall.
Das, was du gerade sagtest, ich glaube, das sollte manch ein Pädagoge berücksichtigen, dass wenn man etwas macht, auch gerade Fächer in der Schule, wenn ich mich an meine eigene Schulzeit erinnere, immer dann, wenn ich es machen musste, kam so eine innere Barriere. Aber wenn man es machen durfte, war es ganz anders. Das war ein ganz anderer Einstieg. Insofern interessant, die Erfahrung, die du gerade in Bezug auf Clemens da gesammelt hast.
Ja, es kommt auch wirklich darauf an, in welchem Umfeld das auch stattfindet, in welchem Setting. Und am schönsten ist es tatsächlich, wenn wir durch die Natur reiten, durch den Wald reiten und nicht in der Halle im Kreis. Das ist sicherlich auch ein Sicherheitsaspekt. Viele Therapien finden auf dem Platz statt oder in der Halle, was auch wichtig ist. Aber also mit dem Pferd, was wir jetzt 18 Jahre lang hatten, konnte ich Ausritte machen mit ihm vorne drauf. Also wir saßen immer zu zweit drauf.
Ich glaube, es ist wichtig, dass du jetzt einmal schilderst, welche Behinderung hat Clemens. Weil ich glaube, du hast gerade gesagt, er hat die verschiedenen Therapien. Aber ich glaube, damit die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts überhaupt wissen, worum es geht, glaube ich, solltest du das einmal kurz an dieser Stelle schildern.
Ich hatte ja schon beschrieben, Clemens kam spastisch auf die Welt. Also das heißt, er hatte einen sehr hohen Muskeltonus. Er konnte seine Gelenke dadurch nicht bewegen. Er konnte auch nicht schlucken, also nicht trinken. Das hat sich im Laufe der ersten Jahre sehr positiv entwickelt. Dennoch kann er heute nicht laufen. Er ist sehr dünn, also es ist eine Muskelschwäche. Und er ist auf jeden Fall hundertprozentig auf Hilfe angewiesen.
Geistig, emotional, wie ist das?
Geistig, er ist relativ intelligent. Man unterschätzt ihn, weil er nicht so gut kommunizieren kann, nicht so wie wir. Aber er ist unheimlich geschickt mit Computer, mit seinem Handy. Er versteht sehr vieles. Er kann schreiben, er kann rechnen und lesen in seinem Rahmen. Ich bin so ein bisschen vorsichtig, dass ich ihn auch nicht zu sehr überfordere. Aber ihm auch trotzdem was zumute.
Fordern ohne zu überfordern, nicht? Aber fordern schon. Und in dich behandelst du ihn emotional wie einen Menschen mit Behinderung oder behandelst du ihn, ich sag's mal jetzt bitte in Anführungsstrichen, ganz normal in Anführungsstrichen?
Ich würde ihn gerne normaler behandeln, aber ich glaube, das ist nicht möglich, weil er ist 23, ich mich um ihn kümmern muss. Er ist hundertprozentig auf Pflege angewiesen. Ich versuche so eine große Normalität in unserem Leben zu halten, wie es irgendwie geht. Das heißt, wir sind auch viel unterwegs. Wir fliegen auch mal, wir waren jetzt auf Mallorca, wir waren in England über Weihnachten bei der Familie. Mobilität ist ein großes Thema für Rollstuhlfahrer. Da habe ich sehr positive Erfahrungen jetzt immer wieder auch gemacht, das ist wichtig für ihn, dass wir auch viel unterwegs sein können.
Und diese hundertprozentige Pflegebedürftigkeit, die wird er haben bis an sein Lebensende?
Ja, so ist es.
Das heißt, du hast bis auch an dein Lebensende aus heutiger Perspektive diese ja unglaubliche Aufgabe zu erfüllen. Also da ist in dem Sinne eine Besserung der Situation trotz des Therapierens mit Pferd und anderen therapeutischen Maßnahmen vielleicht in gewisser Weise möglich, aber nicht wirklich, man kommt nicht in eine neue Liga hinein.
Nein, also ich finde, er macht schon positive Entwicklungsschritte, das in jedem Fall, aber die Pflege wird bleiben.
Also insofern ist das schon für dich, für deine Familie schon eine unglaubliche Herausforderung, eine Erfordernis, die dein Leben diametral verändert hat, gerade wenn man vorher bei Reuters oder woanders Karriere in der Öffentlichkeitsarbeit machen wollte, jetzt zurück in den kleinen Familien, kleinen bitte jetzt in Anführungsstrichen, kleinen Familienrahmen. Das hat dir aber auch Kraft gegeben und hat gesagt, ich muss was Neues machen, ich muss etwas machen, meine Erfahrungen weitergeben, Menschen für das Thema begeistern. Was hast du gemacht in den letzten Jahren in der Richtung? Du siehst, ich trage nach wie vor das Armband Horses for Heroes.
Ja.
Was verbirgt sich dahinter? Unter anderem, du hast ja viele Aktivitäten.
Ja. Aus meiner positiven Erfahrung heraus mit den Pferden und meinem Sohn und meiner eigenen Lebensgeschichte habe ich dann diesen Verein gegründet. Ich habe den Verein gegründet, der therapeutisches Reiten unterstützt, vermittelt. Wir haben einen großen Kooperationspartner, das DKTHR, Deutsches Kuratorium für therapeutisches Reiten mit Sitz in Warendorf. Die verfügen über 1500 Therapeuten in ganz Deutschland und mit denen kooperieren wir zusammen. Aber das ist auch langsam gewachsen, muss ich sagen. Ich hatte nicht auf einmal die Idee, ich gründe einen Verein, sondern ich hatte eigentlich ein privates Netzwerk so um mich herum. Dass Freunde kamen, auch mit einem Kind mit Behinderung. Und ja, das Interesse war einfach immer größer. Und es hat mich dann selbst dazu animiert. Da hatte ich mir so ein Konzept geschrieben und mich beworben bei Start Social. Das ist von der unter anderem der Bundesregierung auch getragenes Konzept, dass man Gründern in dem sozialen Bereich hilft, wo es vor allen Dingen um die Förderung des Ehrenamts geht. Und da hatte ich dann ein Stipendium gewonnen und dann habe ich gedacht, Mensch, der ist ja Potenzial, da kommt was an bei den Menschen. Und dann wurde innerhalb dieses Stipendiats habe ich dann den Verein gegründet.
Der hat inzwischen wie viele Mitglieder und was ist die ganz konkrete Ausrichtung?
Die ganz konkrete Ausrichtung ist, dass wir therapeutisches Reiten vermitteln und über Spenden finanzieren. Die Mitgliederzahl könnte noch größer sein. Es sind, glaube ich, um die 35 Personen jetzt, die uns damit unterstützen mit ihrer Mitgliedschaft. Ich bin immer dabei. Also es ist ja rein ehrenamtlich. Ich verdiene da auch kein Geld mit. Das ist rein ehrenamtlich und rein aus meinem persönlichen Interesse oder ja, auch meine Liebe zum Pferd oder auch zu anderen betroffenen Menschen, die damit zu unterstützen. Das ist eigentlich mein größtes Anliegen damit. Seit 2002, witzigerweise genau in dem Jahr, als mein Sohn geboren wurde, war es eben nicht mehr in dem Katalog der Krankenkassen, dass sie das finanzieren. Und so war es eben damals so. Es gibt selten noch den Fall, dass wenn eine Physiotherapeutin auch eine Hypotherapie-Ausbildung gemacht hat, dass es dann die Krankenkasse finanziert. Aber es ist eigentlich immer ein Kampf. Das ist zumindest mein Feedback, mein Wissen, was ich bekomme von den Eltern, dass das finanziert wird. Und es ist einfach sehr teuer, die Therapie. Wir wissen alle, was Pferde kosten. Es ist auch gerechtfertigt, dass diese Therapie hochwertig ist und eben ihren Preis hat.
Und Gelder zu akquirieren ist ja sicherlich auch Teil deiner Mission, wenn du für diese Organisation, kann man ja sagen, für den Verein Horses for Heroes unterwegs bist. Mhm. Das ist sicherlich eine große Herausforderung, da die entsprechenden finanziellen Mittel aufzutreiben.
Das ist in der Tat so. Ich merke aber auch jetzt im dritten Jahr, dass die Menschen sehen, oh, die sind immer noch da, die machen was, die haben Bestand. Und da ist auch wirklich eine Mission dahinter. Und ich glaube gerade, wie auch hier auf dem Agravis Cup, ist es wichtig zu sehen, dass das Pferd eben nicht nur im Leistungssport für uns Menschen da ist, sondern eben auch im Therapiebereich, im Freizeitbereich. Es erfüllt eben ganz, ganz viele Facetten von uns Menschen.
Ja, und ich glaube, das ist was Faszinierendes, auch gerade hier bei einem Turnier, wo nationaler Spitzensport geboten wird, zu zeigen, das Pferd ist ein Freund des Menschen von der Therapie bis zum Hochleistungssport. Und da gibt es eben ganz viele Facetten. Ich glaube, ja, das ist etwas, was wichtig ist und was wir, das ist meine persönliche Meinung, gar nicht genügend in der Gesellschaft rüberbringen können. Denn es gibt ja genügend Menschen in unserer Gesellschaft, die eigentlich dem Pferdesport, dem Sport mit Tieren generell gegenüber kritisch eingestellt sind. Mhm. Zum Teil auch mit guten Gründen. Ich kann manche Argumente gut nachvollziehen. Wir machen nicht alles richtig und nicht nur gut mit und für Pferde. Aber das, was Pferde für Menschen machen, gerade in deiner Situation, das ist ja gar nicht mit Gold und guten Worten zu beschreiben. Mhm. Und wir müssen das eigentlich noch viel mehr in die Öffentlichkeit hineinbringen. Insofern ist deine Mission auch über die eigentliche Tätigkeit hinaus, glaube ich, unglaublich wichtig als eigene Tätigkeit. Ihr Verein Horses for Heroes, was du für Clemens unmittelbar als Mutter machst. Aber ich glaube, da muss man auch Exempel statuieren, um mal zu zeigen, hey, das schaffen Pferde.
Ja, das schaffen Pferde. Das schaffen wir, wenn wir zusammenhalten und uns auch davon begeistern lassen, das zu unterstützen. Unser Verein hat jetzt zum Beispiel auch das erste Mal Lehrerinnen weitergebildet in dem Bereich therapeutischen Reiten, sodass wir auch nachhaltig sind. Das hat großen Spaß gemacht und ich bin jetzt gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Insofern, ja, es ist unheimlich facettenreich und wir können noch ganz, ganz viel machen. Es hat auf jeden Fall Potenzial für die Zukunft. Und ich wünsche mir wirklich, dass unser Netzwerk noch weiter wächst, dass wir noch mehr Menschen erreichen können. Und für dieses Thema auch Inklusion im Reitsport und in der Gesellschaft noch mehr platzieren können. Das hört sich jetzt sehr theoretisch an, aber es soll eigentlich mehr vom Herzen herkommen. Dass wir alle doch mehr unsere Herzen öffnen und die Familien noch mehr unterstützen, die betroffen sind.
Du bist Journalistin. Der Verein ist das eine Standbein von dir, das andere ist dein Podcast. Das eine kann man vielleicht auch sogar mit dem anderen ganz gut kombinieren. Was ist die Zielsetzung deines Podcasts? Was sind deine Gäste?
Meine Gäste sind selbst betroffene Familien aus verschiedenen Perspektiven. Also mein Podcast heißt Hello Heroes. Also da unterhalte ich mich direkt mit den Helden des Alltags. Ich habe zum Beispiel eine Mutter mit einer schwerst behinderten Tochter neulich im Podcast gehabt. Die hat einfach mal erzählt, wie ist der Alltag, wie ist das Reisen, wie ist das mit den Geschwisterkindern. Ich habe einen ganz tollen Gast, Samuel Koch, jeder kennt ihn vielleicht, der Wetten, das kennt. Der hat seine Perspektive geschildert. Also es geht mir da um die Perspektivenvielfalt.
Immer mit der Perspektive, es geht weiter, es hat etwas Positives.
Ja.
So schätze ich dich ein zumindest.
Ja.
In deinem Podcast und bei der Auswahl deiner Gäste, die in der Richtung was einbringen. Ist das richtig?
Das ist absolut richtig. Also man kann schon mal wirklich auch erzählen, wie läuft denn so ein Alltag ab. Es ist nicht alles positiv. Es ist manchmal sehr, sehr schwer über viele Jahre. Das kann man nicht beschönigen. Es ist ein Leben, auf das man sich einstellen muss. Und trotzdem, würde ich sagen, noch etwas Positives daraus zu ziehen, ist wichtig, sehr wertvoll. Das sind aber auch manchmal kleine Edelsteine am Wegesrand und nicht immer so das Große, was man sich vielleicht mal erhofft hat. Ich glaube, man richtet eher dann seinen Blick auf die kleinen, schönen Dinge, die sehr, sehr wertvoll sein können.
Dafür kriegt man wahrscheinlich im Laufe des Lebens, im Laufe der Zeit, immer mehr ein Auge und ein Gefühl dafür. Gibt es noch einen dritten Bereich, der von dir bearbeitet wird, neben dem Podcast, neben deinem Verein? Hast du da noch etwas?
Ja, also mein Podcast ist ja ein Teil von meiner selbstständigen journalistischen Arbeit. Ich arbeite noch für eine Agentur in Gütersloh, für ein Magazin. Da schreibe ich auch eine Kolumne, die monatlich erscheint, auch über das Thema Inklusion in der Gesellschaft. Das mache ich unter anderem jetzt, ja. Und das ist manchmal ganz schön viel. Mal ballt sich das alles. Aber es macht mir eigentlich jetzt eine unheimlich große Freude. Es kommt immer ein bisschen darauf an, wie intensiv mein Sohn auch ist in der Pflege. Davon hängt eigentlich so meine Leistungsfähigkeit ab. Und das heißt, ich brauche eigentlich auch ein Umfeld, was dafür auch Verständnis hat. Wenn ich nachts nicht schlafen kann, weil mein Sohn mich weckt, weil er am Rücken gekratzt werden möchte, dann kann es sein, dass ich manchmal 2 Stunden nicht schlafen kann. Und entsprechend ist dann auch manchmal der nächste Vormittag.
Also, dass du eine freiberufliche Tätigkeit hast, ist für dich sicherlich gut und du nicht morgens um 8 Uhr irgendwo antreten muss und in die Stechuhr irgendwas hineinzustecken hast.
Ja, das habe ich mal probiert, das ging gar nicht gut.
Da wollte ich sagen, das ist natürlich schwierig, denn dein Fokus ist zunächst mal auf Clemens ausgerichtet und alles andere ist nachgeordnet.
Aber das ist auch nochmal ein ganz relevanter, wichtiger Punkt, denn es geht ja vielen Familien so. Und ich lebe ja auch mit Clemens allein. Es ist schon auch ein Punkt, also das hatte ich gerade schon einmal angesprochen, Clemens arbeitet in einer Werkstatt und verdient im Monat selbst durch seine Tätigkeit 126 Euro. Ist dadurch auf Grundsicherung angewiesen. Und ich finde, da ist eigentlich auch noch ein gesellschaftliches Ungleichgewicht spürbar, wenn man sich wirklich mal da reinarbeitet in diese Inklusionsthemen. Also es ist für viele Familien auch eine finanzielle Einschränkung. Das muss man auch ganz klar mal so sehen. Und das ist dann, sicherlich nicht immer so leicht.
Das glaube ich auch. Es ist nicht leicht, aber dennoch siehst du Perspektiven, dennoch strahlst du Positives aus. Und die Kraft des Positiven ist sicherlich auch die Kraft, die dich über viele schwierige Zeiten, Phasen, über Klippen hinweg getragen hat. Was gibst du den Hörerinnen und Hörern meines Podcasts mit?
Also ganz klar die Message, never give up, auf jeden Fall weitermachen, egal was ist. Auf jeden Fall Hilfe holen, wenn man das Gefühl hat, ich kann nicht mehr. Und das möglichst auch nicht zu spät, wenn es eigentlich schon so weit ist, dass man Hilfe dringend benötigt. Dann würde ich sagen, guckt rechts und links, wo man helfen kann, wo man unterstützen kann. Nicht jeder ist auch in der Lage, um Hilfe zu bitten, zu fragen. Und ja, da kommen wir auch so ein bisschen in den Bereich Ehrenamt oder, aber ich will es gar nicht so statisch sehen. Innerhalb des Familien- und Freundeskreises kann man sich sehr unterstützen und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
Ich bedanke mich bei dir, Anuschka Bayer, vielen, vielen Dank für deine so wichtige Arbeit, alles, alles Gute.
Danke.
Mögest du Clemens, genauso wie du es bisher tust, ein gutes Leben schenken. Und ich glaube, du bekommst ganz viel Liebe, Dankbarkeit von ihm zurück.
Ja, das bekomme ich, das stimmt.
Und die Aussage, dass du dir ein Leben ohne Clemens nicht vorstellen kannst, ist ja eine zentrale Aussage, die du ja vorhin im Podcast mir und vor allem unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gegenüber mitgeteilt hast.
Ja.
Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Aussage, denn viele von uns haben ja ein Schicksal. Es muss ja nicht so extrem sein, wie du es jetzt im Augenblick erlebst, aber jeder in seiner Familie hat irgendein Päckchen zu tragen. Mal ist es schwerer, mal ist es weniger schwer. Aber ich danke dir, dass du das schwere Päckchen, was du tragst, uns leicht verstehbar erklärt hast. Danke dir.
Vielen Dank für die Möglichkeit. Danke, lieber Christoph.
Das war der Christoph Hess Podcast. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast, um keine spannenden Episoden zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Und denkt daran, gemeinsam können wir den Reitsport positiv verändern.